Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Aumatte, ein Podcast von God's Rage, entstanden unter der Mithilfe von Jonas Ebenstreit, gelesen von Tetzel. Epaminondas und die Erfindung der schiefen Schlachtordnung. Der thebanische Feldherr Epaminondas geht in der Geschichte neben anderen Feldherren wie Alexander, Hannibal oder Caesar leider immer wieder unter. Dennoch bauten die Taktiken und Strategien solcher Feldherren stark auf den Errungenschaften des Epaminondas auf. Ohne ihn und seine militärischen Reformen hätte Philipp II. Seinem Sohn Alexander wohl kaum die geschliffene Armee vermachen können, mit der jener das Perserreich eroberte. So zumindest fassen es Historiker wie Holger Sonnabend zusammen. Doch war Epaminondas ein Erfinder oder Entdecker? War er der geniale Feldherr, als der er teilweise dargestellt wird? Die Militärgeschichte streitet sich über letztere Frage seit Jahrhunderten. Die wichtigsten zeitgenössischen Quellen zu ihm stammen von Xenophon und Diodor. Beide unterscheiden sich jedoch geradezu eklatant voneinander. Während Xenophon in seinem Buch Hellenika seinen engen Freund und Vorbild Agesilaos, dem Gegenspieler Epaminondas aus Sparta, die Treue hält und deswegen Epaminondas kaum erwähnt, bleibt Diodor etwas neutraler. Sehen wir uns die groben politischen Umrisse der Geschichte zwischen dem Ende des Peloponnesischen Krieges und dem Ende der thebanischen Hegemonie über Griechenland an. Epaminondas ist eng verknüpft mit der böotischen Vorherrschaft und ist sowohl Grund für den Aufstieg und Fall Thebens. Seine größte militärische Errungenschaft war zweifellos die schiefe Schlachtordnung. Diese wandte er bei der Schlacht von Leuktra an und sie wurde auch noch Jahrhunderte später genutzt, um den Feind zu überrumpeln. Die schiefe Schlachtordnung ist somit Epaminondas großes Erbe. Er erlebte besonders in der späteren Neuzeit eine Art Renaissance, da die damaligen Militärs in einer militärischen Zeit ihren Fokus auf die antiken Schlachtfelder legten. Kapitel 1: Der Aufstieg Thebens. Im Jahre 404 vor Christus endete der Peloponnesische Krieg zugunsten Spartas. Sparta errang mit Hilfe von persischen Subsidien den Sieg und Athen wurde zu einer Regionalmacht degradiert. Die politische Dynamik Griechenlands sah jedoch keine alleinige Hegemonialmacht der griechischen Welt vor und das Vakuum, das durch den Wegfall Athens entstanden war, wurde genutzt von anderen aufstrebenden Stadtstaaten. Eine davon war Theben. Theben kämpfte zuvor an der Seite des Peloponnesischen Bundes gegen den Attischen Seebund und gründete kurz darauf den Böotischen Bund. Sparta wollte jedoch dieses neu entstandene Machtvakuum durch eigene Stärke sofort aufbrechen. Sparta war jedoch durch den Krieg geschwächt und hatte durch ihr politisches und wirtschaftliches System nicht die Ressourcen, ganz Griechenland zu kontrollieren. Theben wurde zwar als Mittelmacht geduldet, um Athen im Zaum zu halten, doch sollte Theben nicht in eine dualistische Position wie Athen zuvor rutschen. Kurzum, der wahre Sieger des Peloponnesischen Krieges war weder Sparta noch Athen. Beide sollten sich von den Strapazen des Krieges nie mehr erholen und fanden sich in einer Abwärtsspirale wieder. Die spartanische Reputation war durch die Hilfe des Perserreichs, die am ehesten vom Peloponnesischen Krieg profitiert hatten, stark angeschlagen. Als Gegenleistung für persische Unterstützung hatten die Lakedaimier Persien die kleinasiatische Küste mitsamt den griechischen Städten an dieser zugesprochen. Dies war wiederum mit dem Konzept der freien Griechenstädte, das Sparta während des Krieges propagiert hatte, unvereinbar. Sparta führte somit den Krieg gegen Persien. Athen, Theben und Korinth verweigerten jedoch ihre Unterstützung. Somit führte der Persienfeldzug zu keinem Erfolg für Sparta. Es kam zum Korinthischen Krieg. Der daraus resultierende Königsfrieden zwischen Sparta und den drei Mittelmächten Athen, Theben und Korinth führte zu einem brüchigen Frieden, bei dem Sparta erneut das Unbehagen der anderen griechischen Stadtstaaten erregte. Da Sparta als eine Art Juniorpartner des Vermittlers Persiens auftrat. Dennoch wurde der böotische Bund aufgelöst, um Theben zu degradieren. Theben wurde sogar besetzt und Sparta setzte eine Garnison ein. Dies führte zu einem Aufschrei in der hellenischen Welt, da es klar gegen die Grundsätze der freien Griechenstädte zielte. Theben gelang es 378, sich vom spartischen Joch zu befreien und zeitgleich gründete Athen erneut einen Seebund und erlangte die Kontrolle über die Ägäis zurück. In den darauffolgenden Jahren zeichnete sich zwar eine erneute Wiederholung des Peloponnesischen Krieges ab, den sowohl Athen als auch Sparta sich jedoch nicht leisten konnten. Beide Parteien waren nach wie vor stark von den Folgen des Krieges geschwächt. Diese Pattsituation nutzte wiederum Theben aus, die den Einfluss im neu gegründeten Böotischen Bund ausweiteten. Sie befreiten andere böotische Städte vom spartanischen Joch. Als es zur Erneuerung des Friedens kam und unter persischer Ägide, will Sparta Thebens Bund in Böotien nicht anerkennen. Und so soll Theben als einfaches Mitglied unterschreiben, nicht als Anführer. Die folgenden Ereignisse sind ebenfalls relevant, da die Unterschreibung des Friedens den ersten Auftritt des Epaminondas markiert. Dieser vertrat den Böotischen Bund und nicht Theben, was Sparta offen provozierte und zu einer patriotischen Welle in Böotien führte. Die Spartaner mobilisierten ihre Heeresverbände und griffen böotische Grenzfestungen an. Und dem spartanischen König Kleombrotos gelang ein Sieg gegen Heeresverbände Thebens. Wenige Zeit später fügten die Thebaner und Epaminondas und Pelopodias jedoch schließlich Sparta die erste Niederlage auf offenem Feld zu. Das war eine militärische Schocksituation für die ganze griechische Welt. Jahrhundertelang stand Sparta in dem Ruf, eine schier unbesiegbare Macht im Felde zu sein. Ein legendärer Ruf, der viele Kriege beendete, bevor sie begannen und der bis in unsere heutige Zeit nachhallt. Die genauen Details der Schlacht bei Leuktra erklären wir später. Für jetzt reicht es zu wissen, dass Sparta sich nie vollkommen von dieser Niederlage erholte und Theben Sparta als Hegemonialmacht zumindest für die nächsten Jahre ersetzte. Der Tod des spartanischen Königs Kleombrotos sowie der von 400 Spartiaten und damit einem großen Teil der spartanischen Vollbürger schwächte Sparta zusätzlich massiv. Doch gelang es Theben nicht, den Sieg maximal zu nutzen und die Beziehungen zu Athen, die über die Niederlage Spartas enttäuscht waren, verschlechterten sich zunehmend. Streitpunkte waren die thebanische Ausdehnung in attische Einflussbereiche, namentlich die Gegend um Palataia. Für Sparta war die Niederlage bei Leuktra eine Kettenreaktion. Die Heloten, die breite Masse an Sklaven in Sparta, waren kurz vor einer Rebellion und die Bundgenossen Spartas in Arkadien und Messenien gelang es, ihre Unabhängigkeit zu erlangen. Sparta büßte damit ein Drittel ihres Herrschaftsgebietes ein. Theben unterstützte Messenien und Arkadien militärisch und forcierte einen arkadischen Bund, der Sparta in Schach halten sollte. Die Städte Megalopolis und Messen wurden 368 gegründet und waren stark befestigt. Deren Zweck war nichts weiter als ein Bollwerk gegen Sparta zu bilden. Athen jedoch verweigerte den gemeinsamen Feldzug mit Theben gegen Sparta. Sie konnten nicht von einer totalen Niederlage Spartas profitieren und lehnten das Ersuchen Thebens somit ab. Theben wurde nun von Persien als dritte hellenische Großmacht anerkannt und erlangte Subsidien für den Bau einer riesigen Flotte. Die Kontrolle über das Meer war für die antiken griechischen Hegemonialmächte unerlässlich. Wie auch schon vorher Athen und Sparta, strebte nun auch Theben unter Epaminondas den Bau einer großen Seestreitmacht an. Zur Fertigstellung kam es jedoch nie. Epaminondas starb 362 in der Schlacht bei Mantinea, die Theben zwar gewann, aber durch den Tod ihres größten Feldherrn verloren sie die Oberhand in Hellas. Der Nutznießer war Philipp II., König von Makedonien. Dessen Sohn Alexander III. Kennen wir unter einem anderen Namen, Alexander den Großen. Als Theben sich gegen ihn auflehnte, tilgte er Theben von der Landkarte, um ein Exempel für alle anderen Griechen zu statuieren. Kapitel 2. Die Person Epaminondas. In den Feldzügen auf der Peloponnes um 369 und 362 war Epaminondas der Organisator und Strippenzieher. Über seine Herkunft ist jedoch wenig Gesichertes bekannt. Der antike Geschichtsschreiber Cornelius Nepos jedoch schrieb eine Biografie über ihn. Er stammte also von dem genannten Vater aus achtbarer Familie. Armut war schon von den Vorfahren her sein Erbteil. Eine Bildung aber erhielt er, wie besser kein Thebaner. Zitherspielen nämlich. Und zum Schall der Saiten singen lernte er von Dionysos, der als Musiker nicht weit weniger berühmt war, als Damon und Lampros, deren Namen allgemein bekannt sind. Flöte spielen von Olympiodoros, tanzen von Kallifron. Zum Lehrer in der Philosophie aber hatte er den Tarentiner Lysis, einen Pythagorer. Und zwar war er diesem so ergeben, dass er, der Jüngling, den dürsteren und strengeren Greis, allen seinen Altersgenossen im Umgang vorzog und ihn nicht eher von sich wies, als bis er in den philosophischen Wissenschaften seine Mitschüler so weit übertraf, dass man leicht erkennen konnte, er werde es ebenso in den übrigen Künsten allen zuvortun. Zwar entstammte Epaminondas einer armen Familie, genoss dann aber eine außergewöhnlich gute Ausbildung, die für einen Mann seines Standes eigentlich sehr untypisch war. Nepos vertiefte seinen Bericht noch weiter und geht auch auf charakterliche Eigenschaften von ihm ein. Zu dieser Körperstärke kamen auch noch mehrere charakterliche Tugenden hinzu. Er war nämlich anspruchslos, klug, ernsthaft, zog überlegt seinen Nutzen aus der jeweiligen Situation, war kämpferisch erfahren, überzeugte durch seinen tapferen Einsatz und sehr großen Kampfgeist. Er war so wahrheitsliebend, dass er nicht einmal zum Spaß die Unwahrheit sagen konnte. Er verfügte ebenso über Selbstbeherrschung, war sanftmütig und auf bewundernswerte Weise gelassen. So konnte er nicht nur Kränkungen seitens des Volkes, sondern auch seiner Freunde ertragen. Vor allem war er bei ihm anvertrauten Angelegenheiten verschwiegen. Und was manchmal ja nicht weniger vorteilhaft ist, als geschickt zu reden, er konnte aufmerksam zuhören. So glaubte er nämlich am einfachsten etwas in Erfahrung bringen zu können, wenn er auf eine Versammlung gekommen war, in der über Politik geredet oder ein Gespräch über Philosophie geführt wurde, verließ er diesen Ort niemals, bevor die Diskussion beendet war. Seine Armut ertrug er so leicht, dass er vom Staat nichts außer dem Ruhm annahm. An dieser Stelle erkennt man Epaminondas selbstloses Streben für seine Heimatstadt. Sein Charakter wird durchgängig positiv skizziert. Außerdem galt er anscheinend als guter und mitreißender Redner. Besonders interessant ist auch der letzte Satz, der ein Leben ohne Luxus nahelegt, obwohl angesichts seiner Position im Böotischen Bund definitiv die Möglichkeiten bestanden hätten. Die Blütezeit Thebens war ohne ihn gar nicht erst möglich. Seine größten Leistungen, abgesehen von Leuktra, vollbrachte seine Expansionspolitik auf der Peloponnes. Wie bereits vorhin erwähnt, griff Theben auf der Peloponnes aufgrund von Hilferufen einiger unter spartanischer Kontrolle stehender Polis ein. Gleichzeitig, durch den Bruch des Nimbus der Unbesiegbarkeit Spartas nach Leuktra, erkannten weitere Stadtstaaten auf der Peloponnes eine Gelegenheit, ihren Einfluss auszuweiten. Elis beispielsweise will einen Großteil der Peloponnes für sich und Argos, ein Erzfeind Spartas, zieht bereitwillig mit Theben und Elis gegen die Spartianer. Diese Allianz aus verschiedenen messenischen und arkadischen Städten umfasst nach Schätzungen des Historikers David Tolaster in etwa 30.000 Mann. Plutarch und Diodor nennen zwar Zahlen von 70.000 bis 80.000, diese sind jedoch wahrscheinlich eher übertrieben in Anbetracht der Umstände, dass in der damaligen Zeit ein solches Heer kaum aufzustellen sei und Theben, wie auch Sparta, noch kriegsgeschwächt war. Ein zentrales Problem jener Allianz war jedoch die unterschiedliche Motivation. Mantinea will sich beispielsweise nur lossagen von Sparta und verfolgt keine weiteren Ambitionen. Argos und Elis wollen ihren Einfluss ausweiten und Spartas Hegemonie auf der Peloponnes langfristig brechen. Die beiden streben aber nur einen Rang als Mittelmacht an, um nicht gegen Theben oder Athen antreten zu müssen. Theben wiederum will einen Einfluss auf Messenien und Arkadien ausüben und somit Sparta völlig isolieren. Argos will wiederum Sparta restlos vernichten, was untypisch für die Antike war und nicht den Kriegskonventionen entsprach. Alle hatten sie also unterschiedliche Ziele im Kopf und wenig gemeinsam. Ein Konsens war wahrscheinlich die Eindämmung der spartanischen Ambitionen auf der Peloponnes. Dieser groß angelegte Feldzug artete jedoch vielmehr in einen Plünderungszug Lakoniens aus und die Stadt Sparta selbst war kaum bedroht. Ein weiteres Hindernis war der Bruch Pelopidas und Epaminondas mit den böotischen Gesetzen. Sie überschritten ihre ein Jahr andauernde Kompetenz als Feldherren ihrer Stadt und ein Bruch jener Gesetze schloss die Todesstrafe mit ein. Epaminondas und Pelopidas waren sich jedoch bewusst, dass ein Unterbrechen des Feldzugs das Auflösen ihrer Truppen zur Folge hätte. Der Feldzug von 368 bis 66 blieb also ohne großen Erfolg. Epaminondas und Pelopidas wurden nach Theben zurückbeordert, wo sie sich einer Gerichtsverhandlung stellen mussten. Dem starken Gegenwind der thebanischen Eliten zum Trotz wurde Epaminondas nicht mit der Todesstrafe belegt. Er musste jedoch in der thebanischen Armee als einfacher Hoplit dienen. Nach kurzer Zeit erkannte man aber, dass sein Potenzial als einfacher Soldat völlig verschwendet wäre und er wurde in sein Amt nach einigen Misserfolgen auf der Peloponnes von seinen Truppen wieder eingesetzt. Cornelius Nepos schildert, was sich zutrug. Für seine Geduld und seinen Gleichmut bei ungerechter Behandlung seitens seiner Mitbürger, da er es für sündhaft hielt, dem Vaterland zu zürnen, diente folgendes Zeugnis. Als ihm die Thebaner aus Missgunst den Heerbefehl nicht hatten geben wollen und ein des Krieges unkündiger Führer gewählt worden war, durch dessen Versehen die damaligen Truppenzahl in eine Lage geriet, dass alle um ihre Rettung äußerst besorgt waren, weil sie, auf einem engen Terrain eingeschlossen, von den Feinden umlagert wurden, so fing man an, nach der Umsicht des Epaminondas Verlangen zu tragen, der sich ohne einen Posten zu bekleiden als gemeiner Soldat dort befand. Diese Quelle legt wiederum Thebens Schwäche ohne seine Führung nahe. Epaminondas wird als Mann, der seinen eigenen Ruhm hinten anstellt, gezeichnet und der ohne zu zögern, trotz der schlechten Behandlung seiner Landsleute, sofort bereit ist, in die Bresche zu springen und im Sinne der Heimat zu handeln. In den folgenden Jahren kam es jedoch zur Rivalität zwischen Mantinea, das sich Unterstützung von Athen gesichert hatte, die wiederum ein Bündnis mit Sparta schlossen, das offen gegen Theben gerichtet war, und Tegea, das eng mit dem Böotischen Bund zusammenarbeitete. 362 vor Christus standen sich dann auf dem Schlachtfeld bei Mantinea die athenisch-spartanischen achaischen Truppen der Armee von Megalopolis, Theben und Tegea gegenüber. Zwar siegte das thebanische Bündnis, doch Epaminondas, der treibende Motor der thebanischen Macht, fiel in dieser Schlacht. Griechenland war nach dieser Schlacht stark zerstritten. Offensichtlich wurde also der Sieg Thebens von dem spartanisch-athenischen Bündnis angefochten. Doch einen wahren Sieg erlangte keine der Parteien. Das Ende der thebanischen Hegemonie war damit unausweichlich. Die thebanische Flotte musste sich in den folgenden Jahren der athenischen geschlagen geben und jegliche Ambitionen Böotiens waren unmöglich zu vollbringen. Athen übernahm für kurze Zeit bis zum Aufstieg Makedoniens wieder die Hegemonialposition von Griechenland. Lieber Hörer, stark wie ein griechischer Hoplit und gestählt wie ein Spartiat? Du kannst uns mit dem Kauf unserer Nahrungsergänzungsmittel Made in Germany auf godsrage.com unterstützen. Mit dem Code Valhalla sparst du dabei 10% und sorgst dafür, dass wir diesen Podcast für dich weiter kostenlos anbieten können. Danke für die Unterstützung und weiterhin gute Unterhaltung. Kapitel 3: Militärische Neuerungen. Das griechische Militärwesen zeichnet sich besonders durch die Hopliten aus, die traditionell das Schlachtgeschehen in Griechenland dominieren. Der Kampf mit dem Bogen wurde von vielen als ungriechisch tituliert und die Kavallerie wurde ebenfalls weniger entscheidend verwendet. Mit Ausnahme Thessaliens und Makedoniens, diese hatten traditionell starke Reiter, galten jedoch nur als Halbgriechen. Die Griechen sammelten auch die Erfahrung in den Perserkriegen, dass ihre Kavallerie tatsächlich in vielen Situationen nutzlos war. In Marathon beispielsweise konnten die Perser ihre Reiterei gar nicht erst verwenden. Auch in Palatei ist kein Einsatz der persischen Kavallerie bekannt. Dementsprechend verließen sich die griechischen Polis vorwiegend auf ihre Hopliten in Form eines Bürgerheeres. Während und durch den Peloponnesischen Krieg ändert sich die Dynamik jedoch bedeutend. Die griechischen Kolonien im Westen, hauptsächlich die italischen, unterhielten sehr wohl starke Kavalleriekontingente, die von Sparta und Athen auch eingesetzt wurden. Auch die berittenen Truppen Thessaliens und Böotiens wurden von den Kriegsparteien Athen und Sparta gegeneinander eingesetzt. Mit dem Eintritt von Syrakus und anderen Kolonien in der letzten Phase des Peloponnesischen Krieges kamen auch die ersten Belagerungswaffen auf. Trotzdem sträubte sich vor allem Sparta gegen eine Kavallerie auf dem Felde. Athen unterhielt nur eine geringe Anzahl an bewaffneten Reitern. Doch warum galt die Kavallerie als ungriechisch und wurde kaum effektiv vor Leuktra verwendet? Erstens, wie bereits erwähnt, durch die Perserkriege kristallisierte sich kein Punkt pro Kavallerie heraus. Die persische Kavallerie übte scheinbar keinen großen Einfluss auf das Schlachtgeschehen. Zweitens, kaum eine Polis konnte sich auf Dauer große Kavalleriekontingente leisten. Kriege waren teuer und man setzte daher auf altbekannte und bewährte Systeme, eben die Hoplitenscharen in der Phalanx. Drittens, diejenigen, die sich ein Pferd leisten konnten, waren die reicheren Bevölkerungsschichten, die bei den Schlachten sich auf die Aufklärung und selten auf die Verfolgung eines bereits geschlagenen Gegners konzentrierten. Somit dominierte der Hoplit jahrhundertelang die Schlachtfelder Griechenlands. Eine weitere Ergänzung zum Hoplitenheer waren die Peltasten. Diese kämpften mit Wurfspeeren, weniger Rüstung und kleineren Schilden und waren deutlich mobiler und flexibler als die Hopliten. Vermutlich stammten die ersten Peltasten aus Thrakien und wurden von dort dann auch zuerst von Athen zahlreich rekrutiert. Die Hoplitensoldaten Griechenlands kämpften vorwiegend in einer Phalanx. Diese war zwar von vorne kaum zu besiegen, doch sehr anfällig auf den Seiten und natürlich von hinten. Die Phalangiten preschten in einer Schlacht aufeinander und die Phalanx, die als erste zusammenbrach, hatte den Kampf verloren. So simpel funktionierten die griechischen Schlachten. Peltasten und Kavallerie veränderten jedoch die Dynamik der Schlachten entscheidend. Sieht man sich die Kampfweisen Alexanders des Großen an, unterscheidet sie sich eklatant von den Kämpfen vor und während des Peloponnesischen Krieges. In dieser Entwicklung bis hin zu den hellenistischen Heeren ist Epaminondas ein entscheidender Faktor. Theben hatte zwei Vorteile gegenüber Athen und Sparta. Der erste war die Tatsache, dass Theben bereits früher auf Peltasten und Söldnerheere gesetzt hatte, sowie traditionell über eine stärkere Kavallerie verfügte. Der zweite Vorteil war, die Bevölkerung war durch den Krieg nicht so ausgedünnt wie bei den Spartiaten. Und Böotien konnte auf eine große Anzahl von Wehrfähigen zurückgreifen. Diese waren zwar nicht ausgebildet und wenig gedrillt, dennoch besaß Theben mit der thebanischen Heiligen Schar einer homosexuellen Eliteeinheit unter Befehl des Pelopidas eine sehr stark ausgebildete und gedrillte Kampfeinheit an Berufssoldaten. Die Moral jener Gruppe war durch die persönlichen Bindungen der männlichen Paare noch einmal stärker als bei den Spartiaten beispielsweise. Sie hatten eine andere Motivation als andere Hoplitenheere. Die Heilige Schar bildete die Speerspitze des böotischen Bundesheeres. Im Gegensatz zu Sparta sträubte sich Theben also nicht, unterschiedliche Truppengattungen nebeneinander zu führen. Ein Vorteil Spartas war wiederum die ausgezeichnete Reputation als militärische Vormacht in Griechenland. Doch die Armee Spartas war einseitig aufgestellt. Während Athen und Theben bereits zahlreiche Kavallerie- und Peltastenkontingente in der Armee inkludiert hatten, war Sparta schlicht auf ihre Hopliten beschränkt. Das Herzstück bildeten hierbei die Spartiaten, die Vollbürger Lakoniens. Sparta war deutlich mehr durch den Peloponnesischen Krieg und den Operationen im Perserreich gebeutelt. Ein Geburtenschwund trug auch dazu bei, dass Spartas Armee an alter Stärke eingebüßt hatte. Gleichzeitig war das Verhältnis zwischen Spartiaten und Lakoniern aus einer geringeren Bevölkerungsschicht in etwa 1:5. Diese weniger gut ausgebildeten Soldaten wurden an der Position der Phalanx eingesetzt, wo sie als, nun ja, Kanonenfutter dienten. Doch die Armee der Lakedomenier war dennoch, was die Professionalität antraf, Böotien weit voraus. Und dies war auch Epaminondas bewusst. Wie manche Historiker meinen, wollte er die maximale Wucht der ungeübten Bauern nutzen, um die disziplinierte spartanische Phalanx zu zerschlagen. Und um diesen vermeintlichen Vorteil zu maximieren, vertiefte Epaminondas seine Phalanx auf 50 Mann. Zum Vergleich, in Sparta und den übrigen Polis stellte man seine Phalanx 6 bis 8 Mann tief auf. Dennoch muss gesagt sein, die Phalanx in der Tiefe zu stärken war kein Novum. Bereits Delion, 424 vor Christus, eine Schlacht des Peloponnesenkrieges zwischen Böotien und Athen, war die Phalanx 25 Mann tief gestaffelt. Diese Idee einer tieferen Phalanx stammte offensichtlich also nicht original von Epaminondas. Er verfeinerte diese Taktik allerdings und ergänzte sie zur Perfektion. Eine solche Strategie war jedoch auch riskant. Ein größeres oder gleich starkes Heer konnte die Front deutlich verbreitern, indem sie sich nur 8 Mann tief staffelten. Dies konnte zu einer Flankierung führen. Die Phalanx ist bekanntlich an den Seiten anfällig. Dies wird noch verschlimmert durch ungeübte und undisziplinierte Phalangiten, wie es bei Theben der Fall war. Die Phalanx musste also geschützt werden, um ein solches Manöver des Gegners zu verhindern. Hierbei kommt nun die Kavallerie und teilweise auch die Peltasten ins Spiel. Sie schützten die Flanken und verhinderten eine Einkesselung der Phalanx, sodass diese mit maximaler Wucht frontal in die Offensive gehen konnte. So geschehen bei Leuktra. Liebe Hörer, wir bedanken uns für alle, die uns tatkräftig auf Patreon unterstützen und möchten auch dich dazu anhalten, dir zu überlegen, Teil zu sein der Community von Armate. Gehe auf patreon.com/godsrage und bestimme mit, welche Themen wir zu vollständigen Episoden ausarbeiten und lass uns gern einen kleinen monatlichen Beitrag da. Vielen Dank und gute Unterhaltung. Kapitel 4 Die Schlacht 371 Nach dem Einfall spartanischer Truppen in Böotien unter König Kleombrotos und dem Sohn des Agesilaos, Arrhidamos, begegnen sich die Truppen Thebens und Spartas nahe Leuktra. Obwohl Epaminondas angeblich die Möglichkeit hatte, sich in einer Grenzfestung mit seiner Armee zu verschanzen und die Schlacht auszusitzen, entschloss er sich, Sparta auf dem offenen Felde gegenüberzutreten. Sparta war bis dahin ungeschlagen, was offene Feldschlachten betraf. Dennoch führte Epaminondas nach Schätzungen etwa 7000 Hopliten sowie 1500 Reiter. Zu diesen 7000 gehörten außerdem die 300 Thebaner der Heiligen Schar. Die Spartaner stellten eine Armee von ca. 11.000 Hopliten auf. Davon waren wahrscheinlich 1000 bis 1500 Vollbürger Spartas. Dazu kamen 1000 Kavalleristen. Wir finden Überlieferungen der Schlacht bei Xenophon in seiner Hellenika. Hierbei ist anzumerken, dass Xenophon selbst eine militärische Vergangenheit hat und deswegen die Zusammenhänge der Schlacht gut darstellen kann. Jedoch war Xenophon klar ein Unterstützer seines Freundes Agesilaos, dem König Spartas, weswegen Epaminondas kaum in Erscheinung tritt. Die Berichte wiederum unterscheiden sich stark zu den Berichten anderer wie bei Diodor. Ein wichtiger Punkt, der die Schlachten der Antike ausmachte, war die Motivation der Armeen durch Orakelsprüche. Hierbei nutzte Epaminondas ebenfalls eine Weissagung, um den Sieg über Sparta zu manifestieren. Zuzüglich wird den Spartanern die Vergewaltigung von Jungfrauen vorgeworfen. Herakles war der Sage nach in Theben geboren und stellte sozusagen die Heimatgottheit Böotiens dar. Neben anderen Fähigkeiten war für Xenophon eine entscheidende Qualität eines Feldherrn, seine Soldaten vor der Schlacht zu motivieren. Weitere Qualitäten eines damals modernen Feldherrn sollten Kriegslist und Eigeninitiative sein. Letzteres bedeutet, seinen eigenen Soldaten mit gutem Beispiel voranzugehen. Von Pelobitas wissen wir definitiv, dass er an vorderster Front mit seiner heiligen Schar kämpft. Durch die Quellen von Nepos wissen wir, dass Epaminondas durchaus auch selbst bereits als Hoplit gekämpft hatte und in Mantinea wohl nicht gefallen wäre, hätte er nicht persönlich seine Thebaner angeführt. Was die Kriegslist betrifft, ist Epaminondas ein prägendes Beispiel. Seine schiefe Schlachtordnung, die die Schwächen der spartanischen Gegner ausnutzte, ist ein perfektes Beispiel seiner List. Er erfüllt somit die besten Voraussetzungen eines modernen Feldherrn der Antike. Auch Xenophon erwähnt den schlechten Zustand der Kavallerie der Lakedomier und wiederum die gute der Themaner. Die Kavallerie war unüblicherweise nicht an den Flanken aufgestellt, sondern vor den Phalanxen, sowie gegenübergestellt der spartanischen Kavallerie. Die gewaltige Masse der 50 Mann tiefstehenden Phalanx stand einer 8 Mann tiefen Phalanx des Kleombrotos gegenüber, die wahrscheinlich eine deutlich breitere Front bildeten als die thebanische Formation. Womit unterschieden sich nun die Taktiken bei Delion und Leuktra? In erster Linie die Tatsache, dass die Griechen traditionell und durchgängig ihre starken Einheiten am rechten Flügel aufstellten, die Gegenseite ebenso. Dies bedeutete, die jeweiligen starken Flügel der beiden Armeen trafen auf den schwächeren, und welcher schwächere Flügel zuerst nachgab, hatte die Schlacht verloren. Epaminondas machte sich dieses System zunutze. Er positionierte seine gewaltige Phalanx auf seiner linken Seite. Somit traf der starke und massiv verstärkte thebanische Flügel auf den starken rechten Flügel Spartas, der hauptsächlich aus Spartiaten sowie dem König selbst bestand. An vorderster Front der Phalanx war die heilige Schar positioniert. Weitere Veteranen waren in der hintersten der 50 Phalanxreihen platziert, um die undisziplinierten Bauern in der Mitte an der Flucht zu hindern. Epaminondas vertiefte somit nicht nur die Phalanx, sondern führte seine Schlacht auch asymmetrisch, nicht klassisch und die Jahrhunderte vorher üblich parallel wie Pakondas, der thebanische Heerführer bei Delion. Das heißt, während seine gewaltige Phalanx-Formation vorrückte, bewegte sich der andere Flügel langsamer nach vorne, um so lange wie möglich den Kampf gegen die stärkere spartanische linke Flanke zu verzögern. Die thebanische rechte Flanke war vermutlich höchstens 4 Mann tief, da der Großteil der Hopliten in der Phalanx des linken Flügels positioniert worden war. Epaminondas ersetzte die übliche parallele Schlachtführung durch eine asymmetrische. Im Vorfeld der Schlacht besiegten die thebanischen Kavalleristen ihr spartanisches Gegenstück und sicherten die Flanke des linken thebanischen Flügels, um einer spartanischen Flankierung zuvorzukommen. Währenddessen preschte der linke Flügel Thebens vor und traf auf den spartanischen rechten Flügel. Der rechte Flügel Thebens und die Mitte rückten eben nur langsam vor. Der wuchtvolle und unkonventionelle Angriff der Thebaner auf der linken Seite zerschmetterte den rechten spartanischen Flügel. Der König Kleombrotos starb selbst und mit ihm ein Großteil der spartanischen Vollbürger. Offensichtlich verloren die Peloponnesier deutlich mehr Soldaten als die Böotier. Welche Folgen diese Schlacht haben sollte, erfahrt ihr in der nächsten Folge.